Mir ging es heute ähnlich wie Steph, was er jetzt in der Einleitung gesagt hat. In meiner Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass am Sonntag schon der dritte Advent ist und ich habe die ersten zwei ehrlich gesagt verschlafen. Ich war total überrascht. Die Weihnachtszeit geht so schnell, die kommt so schnell und geht so schnell vorbei und irgendwie mache ich mir so wenig Gedanken über das, worum es eigentlich geht, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Ich möchte noch zu Beginn beten und dann steigen wir ein ins Thema. Vielen Dank, Herr, dass wir uns heute Abend wieder treffen dürfen, um in dein Wort hineinzuschauen. Danke, dass du uns den Jakobusbrief gegeben hast, der uns ausrichtet auf unser Leben, Herr, in dem wir immer wieder auch in Versuchungen und Anfechtungen stehen. Danke, dass du uns damit nicht alleine lässt, sondern dass du uns dein Wort gibst und auch zeigst, wie wir damit umgehen können. Rede du heute zu jedem Einzelnen, gib jedem das, was er auch braucht, ja, damit du groß gemacht wirst. Amen. Ja, wir machen weiter im Jakobusbrief und heute geht es im Jakobusbrief um ein großes Problem, das Jakobus anspricht. Es ist kein kleines Problem, es ist auch kein Randthema, was einfach mal kurz erwähnt ist, dass es mal erwähnt ist, sondern dieses Problem, es zieht sich durch den ganzen Jakobusbrief durch. Wie so ein roter Faden. Wir werden es immer wieder noch im Jakobusbrief lesen. Auch das zweite Kapitel beginnt damit und das fünfte Kapitel. Und der Text heute, der ist Kapitel 1, Verse 9 bis 12. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt es gerne auf. Jakobus 1, Verse 9 bis 12. Da heißt es: Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen, mit ihrer Glut so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtungen erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Soweit der Text für heute. Und ich denke, es lässt sich erkennen, heute geht es um Armut und um Reichtum. Es geht um den Geringen und um den, der in der Gesellschaft hoch angesehen ist. Es geht hier auch um den Sklaven, der eigentlich gar nichts besitzt. Der, wenn wir ehrlich sind, nicht mal sich selbst gehört. Ich meine, der wurde auf einem Basar oder auf einem Markt gekauft. Er ist ein Besitz. Und ihm gegenüber, so zeigt es der Text, ist der Reiche, der unheimlich viel besitzt. Und dem mangelt es an überhaupt nichts. Der hat alles. Und in dieses Problem schreibt Jakobus diesen Brief hinein, weil es einfach in der Gesellschaft viele Arme und Geringe gab, Sklaven, die gläubig waren, aber genauso gab es auch die Reichen, die auch gläubig waren teilweise. Und an diese beiden richtet sich eigentlich dieser Brief oder vor allem diese Verse. Und ich habe das Thema überschrieben mit der Reichtum der Armen. Darum soll es heute gehen. Und Jakobus fängt gleich an im Vers 9, er richtet sich zuerst an die, die gering sind. Hier sagt er, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, der soll sich seiner Erhöhung rühmen. Aber was meint Jakobus damit? Und vor allem, welche Erhöhung meint er? Das klingt irgendwie komisch, das klingt unpassend, wenn man das zu denen sagt, die eigentlich wenig haben, oder? Wir übertragen das mal auf die heutige Zeit. Ihr selber merkt es auch, von dem Geld, das wir verdienen, können wir uns immer weniger kaufen. Es wird immer schwieriger, alles wird teurer. Und vielleicht steht da der eine und er merkt, hey, das Geld wird immer knapper. Ich kann mir immer weniger leisten. Und doch ist er in einem jungen Alter, so wie ihr, und er sagt, hey, ich möchte gerne einen Führerschein machen. Aber seien wir ehrlich, der ist super teuer geworden. Und selbst wenn du das Geld zusammenkratzen kannst für einen Führerschein, brauchst du danach ein Auto. Und finde mal ein gutes, bezahlbares Auto. Gar nicht so einfach. Und dieses Auto, wenn du eins besitzt, möchte natürlich getankt werden, sonst kommst du nirgendwo hin. Und der Sprit ist auch teuer. Aber dann möchtest du auch gerne mit deinen Freunden ab und zu mal essen gehen. Ihr möchtet eine schöne Zeit haben, aber das kannst du knicken, weil du einfach wenig Geld hast. Das ist nicht drin. Aber irgendwann hast du vielleicht auch das Ziel und träumst davon, von zu Hause auszuziehen. Möchtest dir gerne eine Wohnung mieten. Aber das ist auch nicht drin. Das Geld fehlt vorne und hinten, die Mietpreise steigen. Und alles in allem, es sieht schlecht aus. Und dann schaust du auf der anderen Seite auf die Hügel. Und da stehen sie. Die dicken Villen der Reichen. Riesenhäuser. Platz ohne Ende. Da fahren dann die Luxuskarossen vor. Und da steigen Menschen aus, die top gekleidet sind. Und denen fehlt dann gar nichts. Und der steht dir gegenüber. Und ich glaube, das ist ganz klar, hey, hier ist viel Konfliktpotenzial da. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Und dann kommt Jakobus und sagt, hey, zu dem Armen und Geringen, rühm dich. Du sollst dir eine Erhöhung rühmen. Da denkst du so, boah, ey, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Das macht mein Magen jetzt auch nicht voll. Irgendwie komisch, können wir nicht erwarten, dass Jakobus hier sagt, hey, an die Armen da draußen, dass er sie aufruft, um auf die Straße zu gehen und zu sagen, hey, geht demonstrieren für bessere Arbeitsverhältnisse, für bessere Löhne und Gleichberechtigung, darum geht es doch heute, oder? Dafür zu demonstrieren, dass es allen gut geht und hin und her. Nicht, dass es schlecht ist, aber Jakobus greift es gar nicht auf. Jakobus motiviert gar nicht dazu, irgendwie auf die Straße zu gehen, könnte man doch meinen, oder? Aber dem Jakobus geht es gar nicht darum. Jakobus betrachtet die Situation von dem Armen und dem Reichen aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus der geistlichen. Und darauf geht er ein und vom Kontext her, und das ist super interessant, geht es hier immer noch um das Ausharren, die Standhaftigkeit in Anfechtungen und Versuchungen. Anfangs schreibt er, dass wir uns ja darüber freuen sollen, wenn wir in Anfechtungen geraten. Warum? Weil es standhaftes Ausharren bewirkt. Das war Steff sein Thema. Dann geht es weiter. Ja, wie soll ich mit Anfechtungen überhaupt umgehen, wenn ich in Anfechtungen gerate? Ich brauche Weisheit. Sie fehlt mir. Edus Thema, wenn es dir an Weisheit mangelt, dann bete dafür und Gott wird dir Weisheit geben. Und dann kam Thomson sein Thema. Sei dabei kein Zweifler, sondern sei ein Glaubender. Wenn du betest, dann bete im Glauben. Und heute geht es weiter. Jakobus geht auf zwei unterschiedliche Lebensumstände ein von Christen. Und er sagt, hey, diese sollen im Licht des Glaubens betrachtet werden. Der Arme soll die Armut im Licht des Glaubens betrachten, der Reiche den Reichtum. Und Jakobus ist dabei überhaupt nicht überheblich. Als er schreibt, Jakobus schreibt hier nicht als Jakobus, der Apostel. Er schreibt hier nicht als, man könnte ja fast sagen, Halbbruder von Jesus, könnte er sich ja nennen und sagt, hey, ich bin Jakobus und ich schreibe den Geringen. Sondern in Vers 1, Jakobus 1, Vers 1, stellt er sich selber als Knecht vor. Er sagt, ich bin selber ein Knecht Gottes, ich bin ein Knecht von Jesus Christus. Und Jakobus schreibt hier als Knecht an die Geringen. Er stellt sich auf eine Stufe mit ihnen und er sagt zu ihnen, der niedrig gestellt ist, der soll sich seiner Erhöhung rühmen. Die Genfer Übersetzung, die trifft es hier so ein bisschen passender, was die Übersetzung angeht. Die sagt, diese Person soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Das trifft es eigentlich sehr gut. Und damit ist die Stellung gemeint, die er vor Gott bekommen hat. Und zwar durch Jesus Christus. Durch das Evangelium hindurch hat der Mensch eine neue Identität bekommen. Unabhängig von dem, was er besitzt. Völlig egal. Heutzutage stehen uns doch ehrlich gesagt die Türen offen, oder? Du kannst heute tun und machen, was du willst. Du kannst, egal welche Ausbildung machen, du kannst, was du willst, studieren gehen. Mach, was du willst, eigentlich so. Und stehen dir alle Türen offen, die ganze Welt steht dir heutzutage irgendwie offen. Aber ob du reich oder arm bist, das kannst du gar nicht beeinflussen. Das wird dir eigentlich in die Wiege gelegt. Entweder wächst du in einer Familie auf, die viel Geld hat oder nicht, oder zum Mittelstand gehört, wie auch immer. Aber früher war es so, das wurde dir einfach in die Wiege gelegt. Du hast den Beruf deiner Eltern übernommen. Und wenn dein Vater ein Schmied war, dann wurdest du eben auch Schmied. Und wenn deine Mutter gestrickte Waren verkauft hast, dann hast du eben auch angefangen zu stricken und hast da einfach mitgemacht. Dann bist du einfach in die Fußstapfen deiner Eltern getreten. Und da gab es nicht den Ausweg. Du kannst nicht einfach zu deinen Eltern sagen, hey, hört mal zu, ja, das so mit dem Schmied und so, ich Feuer und Hammer, das passt nicht so. Ich sehe mich woanders, ich bin dann mal weg. Das konntest du gar nicht machen, weil die ganze Existenz von dir und deiner Familie an dem Beruf hing. Du kannst nicht einfach abhauen und dein Ding durchziehen. Das war natürlich nicht möglich, aber es gab auch Ausnahmen. Natürlich gab es auch Menschen, die es gesellschaftlich geschafft haben, aufzusteigen, wie man so schön sagt. Die vielleicht mehr Geld gemacht haben, gesellschaftlich einfach besser geworden sind, wie auch immer man das nennen will. Und du konntest aus verschiedenen Gründen arm und gering werden, durch Fehlentscheidungen oder du bist einfach in der falschen Familie geboren, aber du konntest auch gering werden. Du konntest gesellschaftlich extrem abrutschen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Das konnte dich unheimlich viel kosten. Ich möchte kurz ein Beispiel nennen, um das mal auch zu verdeutlichen. In Johannes 9, ihr kennt bestimmt die Geschichte, Jesus heilt einen blinden Mann. Und danach gab es ein Verhör durch die Pharisäer. Sie holen ihn zu sich und sie wollen wissen, was da los war. Und er bezeugt es und er sagt, ja, ich war blind und dieser Jesus hat mich geheilt. Aber sie lassen es irgendwie nicht gut sein, sie können es nicht so richtig glauben, dann rufen sie seine Eltern. Und die werden ebenfalls befragt. Und ihnen wird eine Frage gestellt und die Pharisäer fragen die Eltern so, ja, wie kann es sein, dass euer Sohn auf einmal sehen kann? Der war blind und jetzt sieht er. Und jetzt möchte ich kurz vorlesen, was die Eltern sagen. Die Eltern sagen zu den Pharisäern, wieso er, also ihr Sohn, aber jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, frag ihn selbst. Er soll selbst für sich reden. Klingt irgendwie ein bisschen kalt, oder? Die Eltern knallhart, die sagen so, hey, unser Sohn ist alt genug, der soll euch selbst antworten. Aber warum? Und jetzt geht's weiter. Das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Hey, hier ging es um alles. Ein Ausschluss aus der Synagoge bedeutet ein Ausschluss aus dem Judentum. Du bist raus. Ein Ausschluss aus der Synagoge bedeutet ein Ausschluss aus dem religiösen Leben. Einschließlich dem Tempelbesuch. Du konntest nicht mehr opfern gehen. Du wurdest gesellschaftlich komplett gecancelt. Keine Chance mehr. Du wurdest verachtet von der Gesellschaft. Du warst so gesehen nicht mehr einer von dem Rest. Du wurdest einfach rausgedrückt. Der Glaube an Jesus, er hat dich alles gekostet. Und ich glaube, da können wir sagen, jeder, der sich bewusst dafür entschieden hat, es war eine klare Entscheidung, er hat die Kosten überschlagen und war sich bewusst, wenn ich diesen Weg mit Jesus einschlage, dann werde ich gesellschaftlich vielleicht gering werden, vielleicht werde ich arm gesellschaftlich oder ich habe ein Unternehmen, werde dadurch ruiniert. Aber es gab auch Menschen, die sich für diesen Schritt entschieden haben, weil sie Kosten überschlagen haben, genau gewusst haben, die Nachfolge zu Jesus, die lohnt sich. Aber ist die Frage, warum kann sich dann wie kann ich mich dann der Niedrigkeit rühmen oder wie kann sich dieser Mensch seiner Niedrigkeit rühmen? Wenn ein armer Mensch, der gesellschaftlich total am Boden ist, vielleicht so der letzte Abschaum, der ganz unten steht, auf einmal zum rettenden Glauben kommt an Jesus Christus, wenn Jesus in sein Leben kommt, wenn es in seinem Herzen auf einmal hell wird, weil Jesus dort wohnt, wenn er erkennt, was Jesus für ihn getan hat, dass seine Sünden vergeben sind, wenn er eine neue Identität hat, dann interessiert es ihn doch überhaupt nicht, was die Gesellschaft über ihn sagt, oder? Was interessiert es ihn noch? Es kann ihm egal sein, was die Gesellschaft sagt, es kann ihm egal sein, ob er bemitleidet wird, ob er viel hat oder nicht. Warum? Weil er eine neue Identität in Jesus Christus hat. Er bekommt auf einmal ein komplett neues Lebensziel. Er hat auch nicht mehr den Druck, irgendwie besser werden zu müssen oder bedeutsam für andere zu werden, sondern er darf jetzt für Jesus leben und er muss nicht mehr danach schauen, wie kann ich reicher werden? Wie kann ich besser werden? Weil er genau weiß, hey, mein Reichtum ist im Himmel und mein Erbe ist das Himmelreich. Man könnte sagen, hey, das klingt alles ziemlich gut, aber auf der anderen Seite liegt jedoch auch gleichzeitig genau hier die Anfechtung, die besonders ärmere Menschen haben. Auch wenn sie Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben, an Jesus glauben, auch wenn sie ihren Wert nicht mehr daran messen müssen, was andere sagen, wünschen sie sich doch gerne ein besseres Leben. Das ist doch voll nachvollziehbar, oder? Natürlich auch wenn du Jesus hast, wünschst du dir dann irgendwann so, ja komm, doch noch ein bisschen mehr Geld. Also ein bisschen was könnte ja noch gehen. Ein bisschen mehr könnte ich doch erreichen. Und sie wünschen sich doch aus dieser Situation herauszukommen. Ein besseres Leben zu haben. Vielleicht kennst du das, du schaust auf dein Leben und dann vergleichst du mit den anderen. Und denkst so, ah, was hat der so? Ja, ich habe ein Auto, aber der hat ein viel besseres Auto. Denkst du so, ah, vielleicht was anderes holen. Du schaust auf deine Ausbildung und sagst, hey, in meiner Ausbildung verdiene ich so und so viel Euro. Und andere aus meiner Klasse, die machen dieselbe Ausbildung, die bekommen deutlich mehr. Voll unfair. Da wird man doch neidisch. Warum geht es dem anderen so gut? Du warst in Italien am Strand und hattest einen tollen Urlaub, aber deine Freunde waren in Hawaii. Und du hast die Bilder gesehen. Und denkst dir, boah, mein Urlaub war nicht so cool. Da fängt auf einmal an, so eine gewisse Unzufriedenheit aufzukommen. Undankbarkeit. Vielleicht ist man enttäuscht von Gott und sagt, Gott, warum? Warum läuft es so? Kleine Geschichte aus meinem Leben, das ist jetzt circa 2 Jahre her. Da sah ich noch ein bisschen jünger aus. Da sage ich, werdet ihr gleich sehen, warum. Auf einmal, es klingelt an der Tür. Und ich gehe hin und mache auf und da steht ein älterer Mann vor mir, ich denke mal so kurz vor der Rente. Und er stellt sich vor und sagt, ja, er ist Vertreter von der Firma so und so und die verkaufen Fenster. Ob wir Interesse haben, weil die laufen hier in der Gegend durch und fragen, wer braucht neue Fenster? Und dann sagt er so, ja, deswegen, ob Interesse besteht, dann sagt er zu mir, ja, kann ich mit dem Hausbesitzer reden? Und dann sage ich so, ja. Und dann war kurz so Stille und hat er gemerkt, dass da halt niemand anders kommt. Und dann guckt er mich an und sagt so, ja, sind Sie der Hausbesitzer? Dann sage ich, ja. Und dann sagt er so, okay, dann habe ich in meinem Leben aber alles falsch gemacht. Und dann denkst du dir so, okay, ja. Und ich fand, es war eine lustige Situation und ich denke nicht, dass er jetzt irgendwie groß neidisch war. Wir konnten darüber lachen, aber ich denke, er hat genau das gesagt, was doch viele denken. Da wäre mehr drin gewesen. Warum geht es dem so gut? Guck mal, der ist so jung und hat ein eigenes Haus. Hatte ich damals nicht. Und so geht es uns doch in unserem Leben immer wieder. Wir vergleichen uns, wir sind unzufrieden. Ich hätte doch mehr erreichen können, mehr besitzen können. Und das sind Anfechtungen und Versuchungen, die uns doch in unserem christlichen Leben oftmals begegnen. Und da trifft Jakobus mit dem, was er schreibt, voll ins Schwarze und er holt uns aus diesem falschen Denken heraus, er zieht uns da raus und stellt hier indirekt diese Frage, wer bin ich in Jesus Christus? Moment mal, wo ist nochmal meine Identität? können wir sagen in diesen Anfechtungen, meine Identität ist in Jesus Christus. Warum? Er hat mich von meiner wahren Last befreit. Nicht von, in dem Fall von meiner Armut, und zwar von meiner Sünde hat er mich befreit. Ich gehöre doch Gott. Ich bin doch jetzt ein Kind des Höchsten. Und ich kann mich dessen rühmen, nicht selbst, sondern dass Gott mich dahingestellt hat, dass ich sein Kind sein darf. Und so auch als Ermutigung, wenn du nächstes Mal in so eine Versuchung hineinkommst, zu schauen, was andere haben, was dir vielleicht fehlt, erinnere dich daran, worin dein wahrer Reichtum liegt. Und er ist in Jesus Christus. Armut kann eine Versuchung sein, das haben wir uns angeguckt, aber genauso kann auch Reichtum eine Versuchung sein. Ich glaube, da haben wir so ein bisschen mehr Verständnis für. Der Anfang von Vers 10 klingt irgendwie komisch. Der Reiche soll sich seiner Niedrigkeit rühmen. Klingt komisch, oder? Sollte der Reiche sich nicht viel eher seiner Reichtümer rühmen, weil er so viel hat? Ich meine, er kann angeben, er hat so viel. Und es klingt widersprüchlich. Jakobus sagt, dass der Reiche nicht, dass er sich nicht an seinem Reichtum erfreuen soll, sondern vielmehr erniedrigt worden ist. Er soll sich erniedrigen. Was meint er damit? Und es erklärte dann ab Vers 10, da stand oder steht, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen, denn kaum ist die Sonne aufgegangen, mit ihrer Glut so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Der Reichtum ist etwas, woran wir ganz schnell unser Herz verlieren können. Und es kontrolliert uns. Wenn du unheimlich viel Geld hättest, dann würdest du das vielleicht auch in ganz anderem Ausmaß kennen. Ich meine, wir haben vielleicht nicht so viel Geld, aber wir hängen unser Herz auch doch schon oft an unser Reichtum, an unseren Besitz, an das, was wir haben. Wir möchten gerne reich sein. Wir möchten gerne viel besitzen. Wir wollen Materialismus. Warum? Weil es uns eine Art Sicherheit gibt. Wenn wir all das besitzen, dann denken wir doch, mir kann nichts passieren. Wenn du Geld ohne Ende hast, dann fühlst du dich in Sicherheit, weil du dir alles leisten kannst. Weil es eigentlich nichts gibt, was du dir nicht kaufen kannst. Du fühlst dich sicher. Wir meinen es zumindest, wenn wir all das haben, dann sind wir glücklich. Für viele Menschen ist Geld ihre Identität. Nach dem Motto, so hast du was, dann bist du was. Hast du nichts, dann bist du auch nichts. Und wenn du Geld hast, dann stehen dir sehr, sehr viele Türen offen. Mit Geld kannst du dir fast alles kaufen. Wenn ein reicher Mensch zum wahren Glauben kommt, was passiert dann? Dann wird sich auch seine Identität komplett ändern, so wie bei dem Armen. Während der Arme sich freuen kann, wird der Reiche dagegen ein Riesenproblem haben, weil er auf einmal merkt, dass er all das, was er besitzt, dass es ihm nichts mehr geben kann. Der Reichtum ist für den Reichen übrigens eine Bremse in die Ewigkeit. Das musst du dir vorstellen, wie hart es ist, wenn du mit angezogener Handbremse fährst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Mir ist es aus Versehen mal passiert, wo ich gemerkt habe, irgendwie komme ich nicht so ganz voran. Dann habe ich gemerkt, oh, Handbremse, ja, passiert. Und genau so ist der Reichtum für den Reichen. Es ist, ja, wie wenn du mit Handbremse fahren würdest. In Matthäus 19 spricht Jesus diese bekannten Worte, wo er sagt, dass es für einen reichen Menschen unheimlich schwer ist, in den Himmel zu kommen. Und dann, dass eher ein Kamel durch Nadelöhr geht, als ein Reich ans Himmelreich. Jesus sagt ja eigentlich, hey, das ist so gut wie unmöglich. Dass du als wirklich reicher Mensch in den Himmel kommst. Warum? Weil die Reichen sich ganz oft von ihrem Reichtum beherrschen lassen. Weil es ihr Götze ist. Weil sie es anbeten. Weil es ihre Sicherheit ist. Die Reichen können ihren Erfolg daran messen. Sie können gucken, je nachdem, wie viel Geld ich habe, so bin ich vielleicht auch gesellschaftlich angesehen. Das ist alles, was sie haben. Und doch gibt es auch reiche Menschen, die zum wahren rettenden Glauben gekommen sind. Der Unterschied ist aber, dass die Menschen ihre Niedrigkeit erkannt haben. Und ich glaube, das ist ein unheimlich schwerer Punkt. Wenn du alles hast, was du willst, und du dich unter Jesus Christus demütigen musst. Die Reichen, die Jesus angenommen haben, sie sind gering. Sie erkennen ihre Niedrigkeit vor dem ewigen Gott, dass ihnen ihr Geld überhaupt gar keine Sicherheit gibt, dass sie ihren Wert nicht in Materialismus suchen müssen, weil sie wissen, dass alles, was sie haben, eigentlich keinen Wert hat. Ist ganz klar, sie wissen, ich kann mich mit dem Geld nicht in den Himmel einkaufen, nicht so einen Platz ergattern. Irgendwann wird auch der Reiche sterben. Und dann wird er vor Gott stehen. Und wie wird er vor Gott stehen? Nackt. Er hat ja nichts. Was will er Gott bringen? Er muss alles zurücklassen, alles komplett. Und das, was er zurücklässt, das bekommen seine Kinder und die freuen sich dann darüber und sagen so, hey, cool, kann ich übernehmen. Aber auch die stehen irgendwann vor Gott. Der Reiche muss alles zurücklassen und steht vor Gott. Und Jakobus vergleicht den Reichen hier mit einer Blume auf der Wiese. Die Sonne scheint und die Blume wächst und sie blüht und alles sieht gut aus. Aber dann, wenn die Sonne am höchsten steht und die Glut der Sonne auf die Blume herunter, ja, strahlt, dann verdorrt das Gras und die Blume fällt einfach ab. Eben war die Blume noch so schön und Stunden später kann sie einfach kaputt sein. Sie ist eingegangen, da ist nichts mehr. Und genau so ist es auch mit dem Reichen, der sein Reichtum, der in seinem Reichtum vielleicht auf den ersten Blick so dasteht wie die Blume. Wunderschön, er hat alles. Man beneidet ihn vielleicht sogar. Der steht top da. Aber irgendwann ist er verschwunden, wie diese Blume. Einfach weg. Und von seinem Reichtum wird gar nichts mehr zu sehen sein. Das erinnert so ein bisschen, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, an die Gleichnisse, die wir vor einer Weile durchgenommen haben, an den reichen Kornbauer. Bei dem läuft es richtig gut. Er reißt seine Scheunen ab, um neue zu bauen, damit er noch mehr anhäufen kann. Und dann sagt Gott, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich deine Seele von dir nehmen. Und wer hat all das, was du dir angehäuft hast? Niemand. Oder deine Kinder, aber du nicht mehr. Und so wird der Reiche, und so wie der Reiche sich erniedrigt, ebenso wie der Arme, dann werden beide in denselben Stand versetzt. Der Arme kann sich erhöhen und der Reiche, der soll sich erniedrigen. Und dann sind sie beide auf einer Ebene. Sie sind in denselben Stand versetzt. Beide sind Bürger des Himmels, wenn sie Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben. Beide sind gleich, weil sie für Jesus leben. Weil Jesus ihnen ihre Sünden vergeben hat. Sie müssen nicht mehr nach ihrem eigenen Willen leben, sondern sie kennen den Willen Gottes und sie können für Gott leben. Und darin sind sie gleich. Und so kann sich der Arme seiner Erhöhung rühmen und der Reiche seiner Niedrigkeit. Und es sind Anfechtungen und als Christ wirst du, ob du willst oder nicht, Anfechtungen und Versuchungen erleben. Es muss nicht gleich Armut oder Reichtum sein, es kann auch was ganz anderes sein. Kann was ganz Banales sein. Aber warum gehen wir als Kinder Gottes da durch? Warum müssen wir Anfechtungen und Versuchungen erleben? Gott lässt uns durch schwere Zeiten gehen, damit wir reifen können. Gott gebraucht schwere Zeiten, um uns zu formen. So wie Eisen ins Feuer muss, um geformt zu werden. So müssen wir als Kinder Gottes durch schwere Zeiten, damit Gott uns formen kann. Damit wir uns voll und ganz auf Gott verlassen und dass wir nicht an anderen Dingen festhalten, wie Reichtum oder sonst was, an das wir uns festklammern. Gott lässt uns durch schwere Zeiten gehen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich so darüber nachgedacht habe, über die Versuchungen und die Anfechtungen, auch in meinem Leben, dann musste ich so feststellen, es gab nie eine Zeit, in der ich mehr gewachsen bin als in Anfechtungen. Wo einem doch so der Boden unter den Füßen weggerissen wird, wo du auf einmal merkst, hey, ich habe gar nichts in meiner Hand. Ich kann selber gar nichts mehr tun und irgendwann ist man dann so bereit, Gott alles abzugeben und sagt, hey, übernimm du das Ruder meines Lebens, ich schaff's nicht mehr. Wenn wir Zeiten der Versuchung und Anfechtung stehen, dann wird der Glaube geprobt und geprüft. Und so sagt Jakobus auch im Vers 12, wenn wir uns bewährt haben in diesen Anfechtungen und Versuchungen, die auf uns einprasseln, wenn du dich bewährt hast, dann bist du glückselig zu preisen. Nicht, dann bist du glücklich und kannst dich glücklich schätzen, sondern dann bist du glückselig. Warum? Und was bedeutet es? Glückselig ist einfach voll, überfüllt von Glück zu sein. Kein so, oh, du hattest Glück, sondern du bist voller Glück, weil du Jesus hast. Und nach all dem Schmerz und all dem Leid der Anfechtungen wirst du irgendwann, wenn du dich bewährt hast, bei Jesus Christus sein. Und wir werden dann endlich bei dem sein, der für unsere Sünden gestorben ist, bei dem wir doch Vergebung der Sünden bekommen haben. Und am Ende dürfen wir bei dem sein, für den wir hier leben wollen. Am Ende bekommen wir die Krone des Lebens, sagt der Vers. Den Siegeskranz, den Paulus in 1. Korinther 9 erwähnt, wo es um den Läufer geht, der einen Wettkampf läuft. Und er sagt, hey, lauf so, wie wenn du die Krone bekommst, den Siegeskranz. Sagt er, nicht der Vergängliche, der irgendwann kaputt geht, sondern der für die Ewigkeit, der unvergänglich ist. Und den bekommen wir, wenn wir eingehen in die Herrlichkeit und bei Jesus sein dürfen. Und zum Abschluss möchte ich nochmal ermutigen. Ich meine, jeder von uns erlebt die Anfechtungen. Jeder kennt es. Und es werden schwere Zeiten auf den einen oder anderen noch zukommen. Aber das Schöne ist, du darfst wissen, dass Gott nur das Beste für dich im Sinn hat. Und auf den ersten Blick mag das vielleicht total deprimierend erscheinen und denkst dir so, hey Gott, warum lässt du mich gerade sowas erleben? Aber am Ende wirst du dankbar sein. Weil Gott dich formt, weil Gott sein Stempel in dich hineindrücken kann. Gott hat das Beste für dich im Sinn. Und dieser Text bringt uns auch nochmals dahin, dass wir drüber nachdenken, worin liegt meine Identität? Vielleicht gar nicht, dass du sagst, hey, hier Armut oder Reichtum. Vielleicht identifizierst du dich mit was anderem. Und ich will euch da einfach auch ermutigen, über dieses Wort nachzudenken. Wenn ihr die Zeit habt, vielleicht morgen früh, es ist Samstag, steht nicht viel an. Denkt darüber nach, über dieses Wort Gottes und worin ihr auch eure Identität habt. Damit möchte ich abschließen und vorschlagen, dass wir wieder in den Tischgruppen beten. Genau, danach geht es mit der Musik weiter.